Das Thema dieses Vortrages lautet: Bereitsein ist alles. Wir könnten eigentlich auch sagen, ständig in Erwartung sein auf den Herrn und dabei voll dem Herrn dienen. Das ist alles. Wenn wir im 24. Kapitel von Matthäus Evangelium hören über die Erschütterungen der gesamten Schöpfung der Welt, aber auch die ganze Gespaltenheit bis in die Familien hinein, wo eben diese Auseinandersetzung des Glaubens kommt, wo Gesetzlosigkeit immer mehr um sich greift und wir den Auftrag haben, auch das Evangelium zu bringen und dann eben von der großen Drangsal hören, aber der Herr wird uns da hindurch bewahren. Und es ist eben dieses große Ereignis, dass Christus offenbar wird. Nicht so, wie sich die Menschen vorstellen, hier ist er und dort musst du hingehen, sondern er wird für alle wahrnehmbar. Und er wird nicht still kommen, er wird mit Posaunenschall kommen. Und zwar für alle. Und er kommt, um die große Ernte einzuholen, nämlich die Seinen, wo er die Engel aussendet, im Matthäus Evangelium 24, da die Rede. Das sind wir, die er das sammelt. Und jetzt ist zum Schluss die Rede im Vers 42, so wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Es heißt nicht, so wartet, bis der Herr kommt, sondern seid wach, aufmerksam. Oder 44, darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Er kommt doch unerwartet. Aber wie wir uns da verhalten sollen, und das wollen wir doch noch kurz in den nächsten Vers hören, Vers 45, wer ist nun der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise gibt zur rechten Zeit? Es geht darum, dass wir als der Knecht, der in den Dienst Gottes steht und der eben auch den anderen, die dem Herrn dienen, die rechte Speise gibt zur rechten Zeit. Wir sind in dieser Erwartung ständig in der Arbeit im Herrn, im Dienst, den der Herr uns gibt, das ist das Um und Auf. Dass wir nicht stehen bleiben und passiv einfach nur warten, dass der Herr wiederkommt, da wären wir die törichten Knechte und das wäre furchtbar, sondern bleiben wir im Dienst inmitten dieser Zeit. Und tun wir diesen Dienst auch den Brüdern, dass wir Speise geben zur rechten Zeit. Das heißt auch nicht zu viel und auch nicht zu wenig. Glückselig ist jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun findet. Der Herr will uns finden bei diesem Tun in dieser Zeit der großen Bedrängnis. Schauen wir an dieses Vorbild auch, wie ein Abraham hindurchgegangen ist, der in Zelten wohnte, der zwar Verheißungen Gottes hatte, aber nie eine Stadt gegründet hat, nie ein Haus gebaut hat. Er wohnt in Zelten, er ist unterwegs, aber ständig in diesem Durchblick, wie der Hebräerbrief sagt, nämlich im Kapitel 11, Vers 5. Vers 10 will ich sagen. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Abraham war tätig. Er hat einen Lot wieder befreit von dieser Gefangenschaft. Er hat auch seinen Dienern das Brot zur rechten Zeit gegeben. Er war tätig, aber Abraham hat die Stadt erwartet, die Gott errichtet. Nicht von Menschenhand. Nämlich der Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und diesen geistlichen Durchblick brauchen wir inmitten unseres Dienstes in dieser Welt. Und Gott hat sich des Abraham nicht geschämt, wie wir dann eben im Vers 16 am Ende hören. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Die Erwartung eines Abraham ist nicht irgendein Luftschloss, sondern es ist Wahrheit. Es ist Wirklichkeit. Das himmlische Jerusalem kannte ein Abraham. Und so sollen wir einen Durchblick haben. Und Abraham hat diesen Durchblick auch auf Jesus Christus, wie wir es auch im Johannesevangelium kurz aufleuchten sehen, nämlich im Kapitel 8, in Vers 56, da steht: Abraham aber, unser Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Abraham sah den Tag Jesu Christi. Den Tag seiner Offenbarwerdung in dieser Welt. Er freute sich darüber. Und das ist es. Ich meine, diesen Durchblick sollen wir uns bewahren. Dass wir nicht stecken bleiben bei den Zuständen dieser jetzigen Weltzeit. Die klare Signale des Gerichtes Gottes sind, das stimmt. Aber wir schauen auf Christus hin. Und aufschauen heißt, ich schaue weg von mir, von meinen Ängsten und Sorgen und Nöten. Ich schaue weg von mir, ich schaue auf ihn hin. Und das wird uns bewahren, dass wir dabei handeln können, dem Herrn dienen können. Und so wollen wir hineinsehen, was dieser Ratschluss Gottes ist seit jeher. Und das sehen wir schon bei Zacharia. Und das ist das Beeindruckende, wie Gott deutlich eigentlich redet. So schlagen wir uns Zacharia auf, Kapitel 2, ab Vers 8. Da ist eben auch wieder die Rede von dieser Stadt, die nicht von Menschenhand gemacht ist, sondern von Gott. Und letztlich, es ist diese Stadt, wo Gott wohnt, und damit ist es der Tempel. Und da heißt es in Vers 8, und es wird geschehen an jenem Tag, Moment, Zacharia. Entschuldigung, das habe ich falsch aufgeschlagen gehabt. Ja. Und er sprach zu ihm: Laufe und sage jenem jungen Mann und sprich: Als offene Stadt soll Jerusalem bewohnt werden wegen der großen Menge von Menschen. Eine offene Stadt. Also, wo Zugang gegeben wird, das himmlische Jerusalem hat 12 Tore und Tore haben die Aufgabe, dass Menschen hindurchgehen können. Aber sie hat keine Abwehrmauer, nämlich in Vers 9 lesen wir dann: Und ich selbst, spricht der Herr, will eine feurige Mauer um es her sein und Herrlichkeit in seiner Mitte. Wie das Paradies bewacht ist mit dem feurigen Schwert, so wird Gott seine Stadt als feurige Mauer bewachen. Da kann niemand eigenmächtig hinein und sich da bewegen. Es geschieht unter dem Schutz, unter der Hoheit Gottes. Und diese Stadt, wo man nicht einfach so locker hineinkommen kann, sondern durch das Feuer des Gerichtes Gottes nur kommt. Diese Stadt ist es, wo Gott wohnen will. Und das lesen wir dann ab Vers 14. Juble und freu dich, Tochter Zion, denn siehe, ich komme und werde in deiner Mitte wohnen, spricht der Herr. An jenem Tag werden sich viele Heidenvölker dem Herrn anschließen. Es geht also um Heidenvölker, um viele, nicht nur um wenige Ausgelesene. Und sie sollen mein Volk sein. Auch die Heidenvölker alle werden zu seinem Volk werden. Und ich werde in deiner Mitte Wohnung machen. Und du wirst erkennen, dass mich der Herr, der Heerscharen, zu dir gesandt hat. Und der Herr wird Juda als sein Erbteil in Besitz nehmen im heiligen Land. Und er wird Jerusalem wieder erwählen. Der Herr wird in Besitz nehmen und er wird wohnen. Wenn der Tempel gemessen wird, ist das eine Besitznahme, ein Annehmen. Aber Gott wird darin sein. Das soll unser Durchblick sein inmitten aller Erschütterungen dieser Weltzeit. Diese Stadt erwarten wir auch wie Abraham. Und alles Fleisch soll vor dem Herrn, sei still vor dem Herrn, denn er hat sich aufgemacht aus seiner heiligen Wohnung. Wenn Gott sich aufgemacht hat, dann beginnt das Handeln Gottes zu unserem Heil. Natürlich ist dieses Handeln Gottes auch zuerst ein Gericht, aber zum Heil. Und so hören wir dann auch, wenn wir es jetzt kurz durchgehen, es geht nur, indem wir zuallererst gereinigt werden von Schuld und Sünde. Und das lesen wir in Kapitel 3. Selbst der hohe Priester, der also eine Art Repräsentant wäre, und er hat den wunderbaren Namen Jeshua, das heißt, Jahwe ist Rettung, wie es Jesus den Namen hat. Und er ließ mich den hohen Priester Jeshua sehen, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Er steht vor dem Engel des Herrn. Und das ist Jesus Christus, der Engel des Herrn. Vor ihm, Jesus Christus, der Engel des Herrn, ist die Mitte. Und der hohe Priester steht vor ihm. Der Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Satan steht nicht vor uns, er steht seitlich. Und er greift uns seitlich an mit Anklagen. Aber der Engel des Herrn wird sorgen, dass diese Anklage Satans nicht mehr möglich ist. Ich gehe gleich auf Vers 3. Und da sagt dieser Engel des Herrn, Jeshua aber hatte unreine Kleider an und stand doch vor dem Engel. Und er war vergleichbar mit einem Brandscheid, das also schon das Feuer des Gerichtes Gottes, den Brandgeruch hat. Er wird herausgerissen aus diesem Gericht Gottes, weil er durch den Engel des Herrn Reinigung und Vergebung der Schuld und Sünde empfängt. Und Vers 4, und er begann und sprach zu denen, die vor ihm standen, nehmt die unreinen Kleider von ihm weg. Und zu ihm sprach er, siehe, ich habe deine Sünde von dir genommen und lasse dir Festkleider anziehen. Das ist es, was der Herr tut. Er nimmt uns den Brandgeruch, er nimmt den Schmutz der Sünde ab und gibt uns Festkleider. Und ich habe geboten, man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Da setzen sie den reinen Kopfbund auf sein Haupt und bekleideten ihn mit Gewändern, während der Engel des Herrn dabei stand. Das geschieht alles auf Anordnung des Engels des Herrn. Er steht dabei. Aber wenn diese Vergebung der Schuld und Sünde, diese Reinigung geschehen ist, dann ist es die große Aufgabe, dass wir treu seine Wege gehen. Und das lesen wir in den nächsten Versen, Vers 6. Und der Engel des Herrn versicherte dem Jeschua eindringlich und sprach, so spricht der Herr der Heerscharen, wenn du in meinen Wegen wandelst und meinen Dienst eifrig versehen wirst, so sollst auch du mein Haus regieren und meine Vorhöfe hüten, und ich will dir Zutritt geben unter denen, die hier stehen. Also diese zwei wichtigen Dinge, seine Wege gehen und übrigens seinen Dienst tun. Es steht nicht deinen Dienst, sondern seinen Dienst. Wir tun den Dienst Jesu, indem wir Mitarbeiter sind an dieser Gnade Gottes. Und all dieser Dienst aber darf keine Selbstherrlichkeit werden. Und so lesen wir in Vers 8, höre doch, Jeschua, du Hohepriester, du und deine Gefährten, die vor dir sitzen, ja, ihr seid Männer, die als Zeichen dienen. Wir sind nur ein Zeichen. Der das Wesentliche ist, ist Jesus Christus. Wir selber dürfen uns nie wichtig machen. Wir sind nur ein Hinweis auf ihn, ein Zeichen. Denn siehe, ich lasse meinen Knecht Spross genannt kommen. Und dieser Spross Davids ist der verheißene, gesalbte, der Messias Jesus Christus. Um den geht es. Der Kommende ist immer Jesus Christus und kein hoher Priester oder was. Er ist es, der auch im Vers 9 als der Stein genannt wird, wie bei Daniel. Denn siehe, der Stein, den ich vor Jeschua gelegt habe, auf den einen Stein sind sieben Augen gerichtet. Und das ist der Geist Gottes. Der Geist sieht immer auf den Sohn. Und da wird eben dieser Name in den Stein geschrieben. Jesus hat einen Namen über alle Namen. Das ist das Große. Und da geschieht es. Ich gab in seine Inschrift einen, spricht der Herr, der Heerscharen, und ich werde die Sünde dieses Landes an einem einzigen Tag entfernen. Jesus Christus ist es, der die Sünde entfernt. Er hat an einem einzigen Tag auf Golgatha es vollbracht. Und er wird, wenn er wiederkommt auf den Ölberg, auch wieder Sünde an einem Tag hinweg tun. Das ist das große Tun Gottes, damit die Stadt Gottes errichtet wird, die wir Bausteine sein dürfen, wie wir auch es bei Sacharja dann sehen werden. Und so gehen wir jetzt vielleicht weiter auf 1. Petrus, wo wir eben dieses Reden des Petrus hören im Kapitel 2, ab Vers 4. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, und das ist dieser Spross, und das ist dieser Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Und darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, wo eben dieser siebenfältige Geist gerichtet ist. Und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Es ist wichtig, dass wir da hinein gekommen sind. Und für die, die das glauben, in Vers 7, für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nahmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Das Weigern, dem Wort Gottes zu glauben, wird zum Verhängnis. Gott verlangt einfach nur, dass wir dem Wort Gottes glauben, was er sagt. Himmel und Erde wird vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen. Und diesem Wort zu glauben ist das Um und Auf. Darum lebt der Gerechte aus Glauben. Nicht einfach im Glauben, sondern aus dem Glauben. Es ist eine Existenz. Und siehe da, da entsteht die Stadt Gottes, die Gemeinde. Und das ist ein Werk des Heiligen Geistes, wo wir im Kapitel 2 von Sacharja, wenn wir zurückgehen, dann weiterlesen können. Ich möchte sagen, in Kapitel, da haben wir jetzt geirrt, in Kapitel 4, will ich sagen, ab Vers 6. Da antwortete er und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Serubabel. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Herrscher. Nämlich wird das geschehen. Es geschieht nicht durch die Macht von den politischen Zusammenschlüssen. Es geschieht auch nicht durch die Kraft von Menschen, diese menschliche Kraft. Und so sind wir auch nicht aus der Kraft des Mannes für das Reich Gottes geboren, sondern eben nur aus Gott sind wir zu ihm geboren. Und das ist es, was hier geschieht. Gott baut es. Und das ist jetzt diese Mühe, die wir in dieser Zeit haben, dass Gott den Auftrag gibt, jetzt wir als vergängliche Menschen, dass diese Stadt Gottes zeichenhaft gebaut werde, die Gemeinde auf Erden gebaut werde. Aber es geschieht durch den Geist, nicht durch Menschen. Aber so, dass alle Hindernisse, wenn sie Berge sind, zur Ebene werden. Und das lesen wir im nächsten Satz, in Vers 7. Wer bist du, großer Berg? Vor Serubabel sollst du zur Ebene werden. Der Herr wird Berge versetzen. Der Herr wird den Weg uns ebnen, seinen Weg, dass es geschieht. Und so errichtet Gott auch in aller Jämmerlichkeit menschlichen Daseins sein Wohnen unter den Menschen in der Gemeinde. Und darum wird der Schlussstein gelegt. Und da heißt es, und es wird der Schlussstein hervorbringen, unser lautem Ruf, Gnade, Gnade mit ihm. Es ist die Gnade Gottes. Und ich will das jetzt einfach so kurz stehen lassen. Wir sollen also auch nicht die geringen Anfänge unseres Bemühens, unseres Dienstes jetzt im Alltag, dass der Herr seine Gemeinde bilden kann, nicht gering schätzen. Auch wenn wir jämmerlich sind dabei, aber der Herr wird vollenden. Diese Augen Gottes, der Geist Gottes ist auch auf dieses Werk gerichtet, so wie auf diesen Stein Jesus Christus. Und das lesen wir eben auch wieder in Vers 10. Denn wer ist ja den Tag geringer Anfänge verachtet, und jene sieben werden mit Freuden das Zenkblei in der Hand, Zerubbabel, sehen, die Augen des Herrn. Sie sind's, welche die ganze Erde durchstreifen. Die Aufmerksamkeit Gottes ist ständig bei all diesen Vorgängen da. Wir sind nicht die, allein etwas tun. Wir tun es unter der Hand Gottes, in der Führung des Geistes Gottes. Das ist dieses Dienen in Wachsamkeit, in der Wartung, dass alles offenbar wird, was jetzt noch armselig ausschaut. Und das sollen wir in dieser Zeit tun. Und da hören wir jetzt von zwei. In Vers 11. Und ich ergriff das Wort und sprach zu ihm: Was sind das für zwei Ölbäume zur rechten und zur linken des Leuchters? Und die Antwort hören wir dann in Vers 14. Und er sprach zu: Das sind die beiden Söhne des Öls, die vor dem Herrscher der ganzen Erde stehen. Sie stehen vor dem Herrn. So wie bei Jeschua ist, dass er vor dem Engel des Herrn steht. So stehen diese beiden Söhne des Öls, die zwei Ölbäume, die eben Öl geben, damit der Leuchter leuchte, vor dem Herrn der Erde. Dieses vor dem Herrn sein ist in seinem Dienst stehen und alle Zeit bereit zu sein, jeden Auftrag zu erfüllen, den er uns gibt, es zu tun. Diese Söhne des Öls machen den Tempel erst Licht. Da wird es dann das Leuchten. Und wie wir dann in der Offenbarung hören, dass inmitten der sieben Leuchter, dass diese Gemeinden sind, Jesus Christus sichtbar wird, offenbar wird. Das ist unsere Aufgabe jetzt, Söhne des Öls zu sein, der Ölbaum, und die vor dem Herrn stehen. Wir wenden unser Vertrauen nicht an irgendeine Richtung, in keine Bewegung, in keine besondere Lehre, sondern vor dem Herrn. Wir suchen ihn, den lebendigen Gott, in all unserem Tun, weil wir sein Kommen erwarten. Und er soll uns bei seinem Kommen wachend finden und tätig finden. Nicht nur einfach wachend und nichts tun, sondern wir sind mitten in der Arbeit. Und das, meine Lieben, ist so wichtig, dass wir das nicht übersehen. Hören wir nicht auf, den Dienst zu tun, den der Herr uns vorlegt. Er ist es ja, der uns an die Stelle stellt, wo er uns haben will. Und suchen wir uns nicht selber einen Platz aus. Dort, wo wir gerade sind, dienen wir dem Herrn, wo immer wir sind. Wenn er uns woanders haben wird, wird er es rechtzeitig sagen. Und dann sind wir diese Treuen, bereit sein, wachsam sein. Und so möchte ich auch jetzt ans Herz legen, dass wir eben in dieser Zeit, wo es eben Endzeit ist, solche Söhne des Öls seien. Und so lesen wir selbst auch in Offenbarung Kapitel 11 noch einmal, wo wieder vom Tempel die Rede ist, dass er gemessen wird. Das heißt, er wird wieder wahrgenommen. Und da lesen wir Vers 1. Und mir wurde eine Messrute gegeben, gleich einem Stab. Und der Engel stand da und sagte, mache dich auf und miss den Tempel Gottes samt dem Altar und die, welche darin anbeten. Miss den Tempel Gottes. Hier ist von einem Altar die Rede, das ist jetzt meine Vermutung, das ist der Räucheraltar, wo eben die Gebete der Heiligen aufsteigen, wo sie beten, wann, o Herr, richtest du? Und dann werden die feurigen Kohlen von diesem Altar geworfen auf die Erde zum Gericht. Und da werden die dort anbeten, gemessen. Da werden die gezählt. Ja, da werden wir die versiegelt. Das sind die, die vor dem Angesicht des Herrn stehen. Der andere Vorhof, der wird zertreten von den Heiden. Dieser Vorhof zertreten von diesem Namenschristen, die auch meinen, sie gehören zu diesem Tempel Gottes. Aber der wird nicht gemessen. Der kommt in das Gericht Gottes. Und darum erweckt Gott Zeugen. Und bleiben wir bei diesem Ausdruck, suchen wir nicht Propheten und sowas, Zeugen. Und so lesen wir in Vers 3, und ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie weissagen werden. Also Weisung Gottes. 1260 Tage lang, also diese 3,5 Jahre, eine gemessene Zeit, bekleidet mit Sacktuch, Ausdruck der Buße. Und sie müssen ein Gericht Gottes verkünden, wie ein Mose vor dem Pharao und wie ein Elia vor dem König, der dem Baalgott dient. Das sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Sie stehen vor dem Gott der Erde. Das ist immer wieder das Kennzeichen. Sind wir vor dem Herrn in all unserem Tun? Vor dem Herrn. Und dann müssen sie eben Gericht ankündigen. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügt, will, geht Feuer aus ihrem Mund hervor und verzehrt ihre Feinde. Das hat auch Elia getan. Und wie jemand ihnen Schaden zufügen will, muss er so getötet werden. Diese haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt in den Tagen ihrer Weissagung. Und sie haben Vollmacht über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie wollen, wie einst ein Mose vor dem Pharao. Und dieses Jerusalem, wo dieser Tempel steht, wird Sodom und Ägypten genannt. Also eine Stadt, in der himmelschreiende Sünde ist und Knechtschaft wie in Ägypten. Aber diese zwei Zeugen vor dem Herrn der Erde sind da. Das ist die Endzeitsituation, in der wir alle stehen. Dass wir vor dem Herrn bleiben, inmitten dieser Situation, um ihm zu dienen. Und dann wird sich auch etwas verändern, und das wollen wir jetzt abschließend doch noch hören. Nämlich, dass von dieser Stadt lebendiges Wasser ausfließt. Und so sagt Zacharia Kapitel 14 in Vers 8. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden lebendige Wasser aus Jerusalem ausfließen, die eine Hälfte in das östliche, die andere in das westliche Meer. Sommer und Winter wird es so bleiben. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Das ist jetzt dieser Durchblick der Vollendung. Jetzt strömen lebendige Wasser. Und das lesen wir eben genauso in Offenbarung Kapitel 22. Diese wunderbare Aussage in Vers 1. Und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. Der Friede Gottes, das Wasser des Lebens, fließt der Geist Gottes. Es hört der Kampf auf. Es beginnt dieses fließende Leben in Fülle in der Gemeinschaft, die Gegenwart Gottes. In der Mitte zwischen den zwei Straßen und dem Strom von diesen und jener Seite aus waren die Bäume des Lebens, die 12-mal Früchte, der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt. Es ist ein Baum, nämlich es ist der Baum, das ewiges Leben gibt und jenen Monat Frucht gibt. Jeweils eine, und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Alle Völker werden im Heil Gottes bewahrt. Es wird kein Mangel mehr eintreten, keine Krankheit, kein Leid, kein Tod. Das ist die Vollendung. Und liebe Geschwister, bewahren wir uns diesen Blick des Abraham lebendig in unserem Herzen, lebendig inmitten aller Bedrängnisse. Bewahren wir uns diesen Durchblick, damit wir nicht kurzsichtig werden, denn Satan will uns nur kurzsichtig machen, dass wir nicht mehr die Zusammenhänge sehen. Und dann werden wir verwirrt werden. Und dann gehen wir in die Irre. Dann beginnen die Spekulationen von Erklärungen. Nein, der Herr will, dass wir vor ihm stehen, als die Söhne des Öls, als die Leuchter. Amen. Und so möchte ich jetzt abschließend beten. Herr Jesus Christus, du wirst offenbar werden, wie schon ein Stephanus dich zur Rechten des Vaters sehen durfte in seinem Sterben. Du wirst offenbar werden auch für uns und für die gesamte Welt. für die einen zum Gericht, für die anderen aber ein Zeichen, dass sie ihr Haupt erheben dürfen, denn ihre Erlösung naht. Herr, gib, dass wir in jeder Situation solche treue Diener bleiben, die ihrer Aufgabe nachgehen, die du uns stellst. Gib, dass wir solche sind, die vor dem Herrn der Erde stehen, priesterlich, als priesterliches Volk, um dir zu dienen. Wir dienen nicht einer Gemeinde, sondern dir, weil es dein Werk ist, diese Gemeinde, das Werk deines Geistes. Und wir sind nur ein Zeichen. Aber er wird offenbar, Jesus Christus, als der Eckstein, offenbar als der Spross. Und so wollen wir jetzt schon immer aufschauen auf ihn, den Anfänger und Vollender alles Glaubens. Amen.